Die Menschheit betrachtet durch Alien-Augen. Jede gesellschaftliche Konvention ein groteskes Schauspiel, jedes Gesetz eine unbelegte Behauptung. Das Werk der japanischen Autorin Sayaka Murata nimmt Verschiebungen vor, die das vermeintlich Normale für grotesk und das Groteske für normal erklären. Sexualität, Geschlechterrollen und selbst alltägliche Verrichtungen werden mit Unbehagen aufgeladen. Implizite Annahmen werden explizit, Metaphern konkretisiert. Der Horror, der entsteht, wirft Fragen auf. Wie können, wollen und sollen wir leben? Wie das Miteinander organisieren? Wie Triebe und Zivilisation in Einklang bringen? Sie wurde 2016 mit ihrem Bestseller Die Ladenhüterin international bekannt, in dem eine junge Frau vor den gesellschaftlichen Zwängen zu Ehe und Mutterschaft in die Überidentifikation mit der Rolle als Supermarktaushilfe flieht. Nach dem Erzählband Zeremonie des Lebens erscheint jetzt ein dritter Roman von ihr in deutscher Übersetzung, natürlich von Ursula Gräfe, im Aufbau Verlag. Schwindende Welt wurde auf Japanisch bereits 2015 veröffentlicht und beginnt als eine Art sanftmütige Dystopie. Eine biopolitisch verwaltete schöne neue Welt, eher von Soma als von Big Brother beherrscht. Menschliche Sexualität ist zum kaum noch praktizierten Freizeitvergnügen verkommen, seitdem Menschen sich primär über künstliche Befruchtung fortpflanzen. Sex unter Eheleuten wird als Inzest definiert. Die meisten Menschen leben polyamorös und verlieben sich nicht nur in Frauen und Männer, sondern auch in fiktive Figuren aus Animes oder Mangas. Dass die Protagonistin Amane aus einer sexuellen Vereinigung hervorgegangen ist, ist ihr nicht ganz geheuer. Ihre Mutter ist ein Anker an die Vergangenheit und erklärt Amane, du bist zur Liebe verdammt. Und tatsächlich findet sie sich nie ganz zurecht in einer Ordnung, die gleichzeitig fortschrittlich und regressiv, umarmend und erdrückend auftritt. Ich finde, ich hatte trotzdem eine Einstiegsfrage, die ich mir ehrlich gesagt öfter stelle. Wie lang muss man den Schriftstellern oder Schriftstellerinnen treu bleiben? Wenn man irgendwie eine große Leseerfahrung gemacht hat oder zumindest eine irgendwie einnehmende. Wie lang liest man dann ihre Romane, wenn sie so einen abnehmenden Grenznutzen für einen haben, bis man sagt, nein, den letzten lasse ich in den Regalen liegen? Weil mir geht es ja nun wirklich so, dass ich tendenziell als Leser schon zu treu bin und dann mich auch noch durch den 8. Roman eines Autors, der mir vor 10 Jahren irgendwann mal gefallen hat, durchquelle. Wie geht's dir da? Was für eine Regel würdest du da aufstellen?
Ich habe meistens so eine Two-Fail-Book-Policy, würde ich sagen. Also wenn mir ein Buch gefallen hat
und zwei Strikes und dann ist man raus?
Ja, so ein bisschen. Also dann bist du zumindest erstmal für mich raus. Und dann, wenn du dann in ein paar Jahren wieder ein Buch schreibst oder ich merke, okay, das geht wirklich durch die Presse, versuche ich es gern nochmal. Aber ja, ich bin da relativ bei 2 Romanen dabei. Ich hatte das zum Beispiel bei Thomas Melle, den ich ja immer sehr mochte. Der hat dann zwischen eben seinem neuen Roman der hat dann einen Roman namens Das leichte Leben herausgebracht, der mir wirklich gar nicht gefiel. Und ich mir dachte, okay, war es das jetzt mit Melle? Aber nein, dann kam ja Haus zur Sonne und der ist wieder zu alter Form zurückgeschlagen. Ich glaube, mit diesen 2 Romanen kann man ganz gut arbeiten. Bei Filmen ist es natürlich deutlich einfacher, sag ich mal, Leuten die Treue zu halten. Da gibt's, glaube ich, auch Regisseure und Regisseurinnen, die ich einfach schaue, weil die sind mit mir zusammen groß geworden oder die sind aufgetreten, als ich jugendlich war und irgendwie ist dann da tatsächlich diese parasoziale Bindung mit dabei. Aber Roman natürlich doch etwas mehr Zeitinvestition.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja ein großer Fan vom Werkgedanke. Ich habe immer Freude daran, auch an Seitenwegen und vielleicht auch an Abwegen von Autoren oder Filmschaffenden. Aber hier dachte ich mir dann doch, warum habe ich den Roman hier eigentlich vorgeschlagen? Denn ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich fand ihn dann doch sehr dröge, sehr mühselig zu lesen. Ein bisschen wie so durch Honig zu schwimmen oder sowas. Und ich dachte, man hätte doch irgendwie mit den begrenzten Podcasts, die wir in unserer Zeit eben aufnehmen können, bestimmt etwas Interessanteres gefunden, wobei ja hier nun eigentlich thematisch genug stattfindet. Ich wusste, bevor ich ihn dann selber gelesen habe, gar nicht, dass er schon 10 Jahre alt ist. Wie ging es dir denn mit diesem Flaschenpost-Charakter, die dieses Buch jetzt vielleicht bekommen hat? Fühlt es sich an, als wäre es 10 Jahre alt oder fügt es sich nicht dann doch ganz gut in, sagen wir, die diskursive Gegenwart ein?
Ja und nein. Ich glaube, es hat, du hast es Flaschenpostcharakter genannt. Es hat, glaube ich, dieses gewisse Gefühl, was man immer hat, wenn man ältere Romane liest, die eine Zukunft imaginieren, die dann aber eingetreten ist. Also, was heißt eingetreten ist? Aber ich glaube, gewisse Gedanken hier über Beziehungen mit Anime-Figuren waren 2015, sagen wir mal, vielleicht noch etwas frecher und etwas vordenkender, als sie im Jahre 2025 sind, wo wir Waifu-Kissen haben und Beziehungen mit ChatGPT führen. Das möchte ich dem Roman an sich aber noch gar nicht zum Vorwurf machen, dass einem hier so vieles bekannt vorkommt. Und eben auch, das glaube ich, so ein paar Punkte, die 2015 wirklich noch utopisch sind, wie dass es hier komplett akzeptiert genderneutrale, behindertengerechte Toiletten gibt. Das wirkt heutzutage ein bisschen wie so ein Programmpunkt aus dem Dieter Nuhr Comedy-Programm. War 2015 aber vielleicht wirklich vordenkend oder hat uns wirklich gezeigt, wir sind jetzt weiter. Heute liest man das eher mit so einem leichten Schulterzucken.
Ich fand das auch ganz interessant, dass ich, sagen wir, in dieser Art von Gegenwartsbeschreibung, in der alles sehr sicher, sehr nivelliert, von Intensitäten befreit ist, dass das jetzt aus der heutigen Perspektive schon ein Gefühl von so einem leicht reaktionären Einschlag bekommt, oder? Gerade weil es auch, finde ich, sehr ungeschickt da, wie zum Beispiel in diesem Satz, den du gerade da angeführt hast, so Dinge miteinander vermischt, wo man das Gefühl hat, okay, ein Angriff gegen so ein bestimmtes Gefühl von Zeitgeistigkeit, von Gegenwärtigkeit, das vermengt dann etwas ungelenk Sachen. Das ist etwas, das ich ja gerade so im feuilletonistischen Diskurs heute super oft wahrnehme, dass ich das Gefühl habe, okay, Leute, stört etwas Zeitgeistiges und dann wird nicht dieses spezifische Phänomen, sondern irgendwann der Zeitgeist an sich angegriffen und damit subsumiert man dann auch andere Entwicklungen und auch Sachen, die eigentlich, sagen wir in irgendeiner Form, ein Fortschritt oder sinnvoll sind, werden dann so ungeschickt mit ausgekippt, so das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Und das ist etwas, das ich bei diesem Roman öfter hatte. Aber vielleicht steigen wir noch ein bisschen ein. Das Ganze ist, wenn wir ehrlich sind, dreigeteilt, wobei der erste Teil der Geschichte relativ kurz ist. Wir haben auf jeden Fall am Anfang so eine Art Einführung, in der uns eben erzählt wird von der Kindheit unserer Protagonistin und dann so eine Art Zwiegespräch zwischen ihr und einem frühen Freund eben da geschildert wird. Dann kommt der zweite Teil, der umfangreichste, in dem die Heirat und die Ehe mit einem Mann namens Saku beschrieben wird. Ein Eheleben, das zukünftig immer stärker entfremdet ist. Die beiden haben jeweils andere Beziehungen zueinander, haben sie wirklich so eine lauwarme, so fast geschwisterliche Liebe. Und dann ist ein drittes Kapitel, das in einer Modellstadt, in einer experimentellen Stadt, die dann auch Experimente heißt, die da, wo das heutige Chiba, also so in der Mitte von Japan an der Küste irgendwie sich findet. Und das ist eine Stadt, in der man eben alle Entwicklungen der Gegenwart so ein bisschen bündelt und noch weiterführt. Dort werden zum Beispiel jetzt auch die Männer schwanger, sie bekommen so ein bisschen so eine künstliche Gebärmutter außen an den Körper geschnallt und außerdem ist dort der kollektivistische Gedanke, der hier in diesem Roman überall schon so ein bisschen anklingt, noch stärker ausgeprägt, denn alle Kinder werden dort von allen Menschen zusammen aufgezogen und verlieren auch so ein bisschen Identität. Sie sind so ein bisschen wie aus sowas wie das Dorf der Verdammten oder sowas, so eine Horde von gleichförmigen Kindern. Vielleicht mal ganz allgemein, wie ging es dir denn mit diesem Roman und mit dieser Dreiteilung? Was war denn jetzt so, als du es zur Seite gelegt hast, dann am Ende so dein erstes Gefühl? Wie hast du hier knapp 270 Seiten verbracht?
Ich möchte erneut nochmal die Frage stellen, ob das überhaupt ein Roman ist. Das tun wir ja auch gerne. Ja. Also mal kurz so die Gattungsfrage klären. Ich sehe auf meiner Ausgabe auch die Bezeichnung der Fabel. Das hat Publishers Weekly gesagt. Das ist vielleicht, womit man ein bisschen mehr arbeiten kann, aber auch nicht so ganz. Denn eigentlich geht es bei der Fabel ja darum, dass meistens Tiere satirisch überspitzt Lebenslektionen lernen. Und wenn das hier eine Fabel sein soll, dann ist das Spannende eigentlich eben, dass man hier am Ende zurück in einen tierischen Zustand möchte. Also zum Zustand der Sexualität. Und eigentlich sich als Mensch verhält. Also wenn man diese, sag ich mal, auch wieder sehr literaturtheoretische Diskussion führen möchte. Ich hatte das Gefühl, der Kern dieser Erzählung ist eben der dritte Teil in Experimenta, wo eben novellenmäßig so die unerhörten Dinge passieren, in Anführungszeichen. Saku, Amanes Mann, ist dann auch einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Mann, bei dem diese künstliche Befruchtung funktioniert hat. Er wird dann auch durchs Land ziehen und Vorträge halten, wodurch Amane noch weiter vereinsamt. Und das ist schon das Kernstück dieses Romanes. Aber das hätte vielleicht als Kurzgeschichte auch gereicht, denn die beiden Teile davor mit eben dieser Thematik der Anime-Liebe, die ist noch so leidlich amüsant, vor allem weil sie so ernst genommen wird. durch den zweiten Teil habe ich mich wirklich durchgequält. Da sind dann so ein paar Ideen bei, wie dass man sich jetzt auf Single-Partys kennenlernt, auf denen man ganz genau eben ankreuzen kann, was die Vorlieben von einem sind. Und man findet dann raus, man kreuzt am besten weniger Sachen an, damit man weniger Männer zugeteilt bekommt. Denn wenn man Dinge ankreuzt, wie dass man gerne kocht oder gerne eine saubere Wohnung hat, dann hat man natürlich das Problem, dass man gleich 30 interessierte Kandidaten hat, weil das so Wegwerfkategorien sind. Das fand ich ganz lustig. Aber dieser
Deckt
Roman.
Deckt sich das mit deinen so Tinder-Date-Erfahrungen oder so?
Da können wir gleich gerne nochmal drauf kommen, denn das ist, würde ich sagen, weniger ein Roman als so eine Themenansammlung.
Ja.
Also als eben ein Buch, was man kauft,
notiert,
weil da Themen verhandelt werden. So.
Ich hatte mir auch notiert, dass es mehr so eine Sammlung von Zutaten, denn ein fertiges Gericht ist. Also es ist irgendwie, ich hatte immer das Gefühl, ich sehe Rohmaterialien, ich sehe einen frühen Entwurf und zwischendurch kam ich dann an so Blindtext, wo ich dachte, okay, hier wollte noch jemand vielleicht irgendwas Narratives, irgendwas Erzählendes einfügen, denn es ist ja wirklich eigentlich kaum erzählt. Es ist irgendwann, erreicht es so ein merkwürdiges Momentum von vollkommenem Stillstand. Also das ist ein Roman, der sich für mich wahnsinnig gleichförmig, wahnsinnig repetitiv anfühlte, sehr dialoggetrieben, vielleicht manchmal sogar übermäßig dialoggetrieben und diese Dialoge drehen sich im Kreis. Das ist eine Welt weitestgehend ohne Sex, in der aber über nichts anderes geredet wird. Und das ist eine okaye Pointe, das ist so ein bisschen wie der Teenager, der noch gar nicht diese Erfahrung gemacht hat, aber sich dann vor seinen Freunden groß aufspielt. Das ist vielleicht etwas, das jetzt gesellschaftlich angekommen ist, also es ist auch ein bisschen etwas Infantiles, das die Menschen hier an sich ergriffen hat. Sie können irgendwie nicht mehr ganz erwachsen werden, sie bleiben auch ewig an diesen Jugenderfahrungen, an diesen frühen Crushes, wie zum Beispiel eben der Anime-Figur aus irgendeiner Serie hängen oder sowas, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte nicht mehr einfach blind so eine komische Großzügigkeit über Romanen auskippen, die halt sprachlich nichts zu bieten haben und das Verstecken hinter einer Welt, die glatt und blass und gleichgültig ist. Und da habe ich gedacht, ja, das korrespondiert natürlich mit einer Erfahrungswelt, in der alle Spitzen, alle Ausschläge nach oben, alle Intensitäten irgendwie vermieden werden, indem man, wie schon gesagt, ewig in diesem glatten Badewasser da dahin dümpelt. Aber ich weiß nicht, trotzdem muss das doch Ausbrüche haben. Das kann doch nicht nur auf zwei Seiten irgendwie lebendig werden. Also toter fühlten sich dann eben Buchseiten für mich selten an.
Es ist, glaube ich, ein Roman. Also auf der einen Seite wirkt er für mich tatsächlich wie so ein Best-of-Soundtrack. Also es fehlt eigentlich wirklich nur noch, dass hier vorne der Sticker draufklebt, wo dann draufsteht, inklusive aller Themen, wie zum Beispiel Sexualität, Großstadt, Vereinsamung und Kapitalismus.
Mhm. So wie man Tropes in diesen modernen so Fanfiction-Sachen und Romantasies und so reinschreibt, muss man hier, meinst du, so die Diskursthemen machen. Sind die Diskursthemen das, was die Tropes für die Romantasy oder Dark Fantasy sind oder so?
Ich glaube, für einen gewissen Bereich der Literatur schon, denn das, was bei dir auch gerade schon anklang, es lässt sich wenig über diesen Roman reden. Wie man über diesen Roman reden kann, ist, glaube ich, in einem Format wie die 29er von Schulz und Schmidt, die dann jeden Satz bei jedem Satz anhalten können und sagen können, ja, das ist ja genau wie vor 20 Jahren, als Tinder gegründet wurde und dann da eine halbe Stunde abschweifen können. Aber das ist kein Roman für Leute, die am Leben sind, möchte ich mal sagen. Denn auch wie du verstehe ich nicht wirklich, was das Ganze von mir möchte. Denn es ist keine wirklich weitgehende Analyse von modernem Dating-Leben. Denn diese Welt, die sich hier entwickelt hat, es fällt mir schwer, die mit unserer so wirklich übereinzubringen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Vielleicht ist es auch irgendwas wirklich Japan-typisches, was man dafür kennen müsste, vielleicht ist es zu sehr in einer fremden Gesellschaft verankert, dass es wirklich für den außenstehenden Blick nicht erkennbar ist. Vielleicht geht da in der Übersetzung was verloren. Ich weiß es wirklich nicht, denn zu mir hat dieser Roman leider überhaupt nicht gesprochen.
Ich habe mich halt gefragt, der Simulationscharakter von Literatur, das Gefühl, wir können hier zum Beispiel auch so bestimmte Experimente durchführen, wie weit müssen dafür die Figuren ausgeprägt sein? Also können die Platzhalter und Funktionsträger sein? Also kann man da einfach so eine Art Homunculus in diese Welt setzen und dann schafft das schon vielleicht, sagen wir, das Szenario, dass da irgendeine Form von diskursive Experimentform angenommen wird? Oder müssen die auch irgendwie irgendwie was Menschliches und Widerständiges haben, damit überhaupt irgendwas passieren kann. Also muss der Charakter ein Eigengewicht haben und das habe ich einfach nicht erlebt. Selbst unsere zentrale Figur, die wie in so vielen Dystopien die aus dem System herausfällt, also unsere Entsprechung von Smith aus 1984 oder der Figur aus eben Brave New World oder Fahrenheit 451, genau. Die halt sich nicht einfügen kann. So, also ich meine, das Dystopische wird ja uns in der Regel über den Widerstand erzählt und ihr Widerstand besteht in so einer unzeitgemäßen Perspektive. Man hat das Gefühl, sie hängt halt durch diese Muttererfahrung, durch ihre Kindheit, durch vielleicht auch einfach ihr Bedürfnis noch irgendwie in einer anderen Zeit. Und es geht viel darum, dass jede Zeit bestimmte Ideologien und Perspektiven mit sich bringt und dann im Moment, in dem wir aus der heraustreten, dass uns das nicht mehr so selbstverständlich erscheint. Also es geht darum, Selbstverständlichkeiten, den sicheren Boden, auf dem wir wandeln, so ein bisschen aufzulösen. Aber, und ich glaube, das ist ein großes Aber, das konnte ich mit diesen Figuren nicht erleben, sondern ich sah hier einfach wirklich nur den Versuchsaufbau und sah kein menschliches Element, das den irgendwie gestört hat. Und wenn es dann am Ende so behauptet wird, wenn dann ihr Ausbruch stattfindet, dann reichte mir das nicht. Das hätte irgendwie früher stattfinden können, das hätte irgendwie in der Mitte passieren müssen. Und viel spannender ist ja dann die Folge daraus. So, wie geht ein System damit um? Ich finde immer den spannendsten Momenten bei Dystopien eigentlich die Begegnung mit dem größten Anführer, also mit nicht Big Brother, aber halt wenn dann später Smith irgendwie gefoltert und befragt wird oder wenn wir, ich glaube der klassischste Moment tatsächlich bei Brave New World, wenn dann Mustafa Mond getroffen wird und so die Rechtfertigung dieses Systems irgendwie vorgebracht wird. Das sind natürlich dann auch in vielen Dystopien so Plattitüden, so ja, der Mensch muss beherrscht werden und guck mal, was der Mensch sich angetan hat. Das ist ja auch, glaube ich, schon so ein fester Katalog von Perspektiven, der da sich angesammelt hat, aber hier findet ja überhaupt keine Reibung so richtig statt, sondern es wird eine Welt geschildert und die mag uns von außen grausam erscheinen oder absurd oder da scheint uns etwas verloren gegangen zu sein. Aber ich glaube, es muss schon auch innerhalb dieser Blase etwas passieren, damit da ein Roman draus wird.
Ja, vielleicht müsste man mit so einer Doppelprotagonistinnenstruktur arbeiten oder wirklich jemanden in dieser Welt haben, der diese Welt tatsächlich verteidigt und gut findet. Denn die Leute um Amano rum sind ja auch eher teilnahmslos. Das sind halt Mitläufer größtenteils, aber die sagen, so machen wir das eben. Und ich gebe dir schon recht, man müsste vielleicht die Vorteile dieses Systems an irgendeiner Stelle mal als Leser, Leserin geschildert bekommen haben müssen, um auch so ein Aufwachmoment mit unserer Protagonistin zusammen zu haben. Und nämlich zu merken, ach so, Soma ist gar nicht gut für mich. Ach Mensch.
Ja. Ich finde es theoretisch ja eigentlich eine ganz interessante Konstellation. Ich hatte das Gefühl, jemand wie Murata wurde im Diskurs als feministische Autorin wahrgenommen. Und dieser Roman hat ja auf irgendeiner Ebene, wir haben es vielleicht schon angedeutet, auch so ein inneres Ringen. Denn da ist einerseits eine merkbare, eine empfindbare Ablehnung der alten patriarchalen Ordnung, die hier und da angedeutet wird. Es gibt auch so ein Unbehagen damit, dass zum Beispiel auch in diesem System gleichgeschlechtliche Beziehungen immer noch nicht erlaubt sind. Also das ist nicht eine so rein laissez-faire permissive Gesellschaft, aber da ist auch gleichzeitig natürlich eine massive Skepsis gegenüber so einem biomedizinischen Regime, das die Unordnung des Lebens in so eine große Fabrik verwandeln möchte. Also ich meine, das ist natürlich auch etwas, das wieder mit Brave New World korrespondiert. Die große Angst ist ja, dass dem Menschen das Menschliche ausgetrieben wird. Und das wird dann verkörpert, verdichtet an so Dichotomien wie Monogamie gegen Polyamorie und Sexualität so als triviale Bonobo-Aktivität versus Sexualität als etwas, das menschliches Leben auseinanderreißt und ihm einerseits halt große Abgründe auftut, andererseits natürlich auch höchste Höhen zeigt und das einzige Vergnügen ist, dass so über den Ding, also das manchmal so als fast transzendentale Erscheinung und Erlebnis und Erfahrung irgendwie geschildert wird und dann halt natürlich die Liebe zu echten Menschen und eben zu diesen von Anime-Figuren und dann wird das Ganze noch angereichert mit so viel biblischen Verweisen. Klar, es geht um Eden und Adam und Eva. Das heißt,
das ist ja auch das englische Cover des Romans, wenn man das vielleicht mal gesehen hat. Da gibt es eben die Hand, die den Apfel pflückt. Wir haben hier eher eine Spermiumzelle auf dem deutschen Cover. Wahrscheinlich soll es das sein, aus der so ein Auge rauskommt. Was auch, also so würde ich das jetzt mal deuten.
Bildinterpretation mit Finn, unser neues Format, im Format auf jeden Fall.
Nee, ich gebe dir schon recht, aber die einzige Lösung, die diese Welt anzubieten hat und die letztendlich ja auch der Roman anzubieten hat, denn darüber wird garantiert nochmal zu reden sein, ist ja, wie du auch schon gesagt hast, das Infantile. Also das sich zurückziehen in Kinderlit, also in Literatur, die man als Kind gerne gesehen hat, in Hani und Nani Bücher oder eben, ich glaube ja, Hani und Nani wird auf jeden Fall prominent genannt. Unsere Protagonistin trifft beim Müll ihres Wohnhauses eben einen anderen Mann, der Kinderbücher wegschmeißt, weil er sagt, wir haben keinen Platz mehr in der Wohnung, aber er möchte gerne noch ein letztes Mal seine Kindheit erleben und daraus wird sich dann eben auch eine Beziehung zwischen den beiden entspinnen und dann gibt es am Ende eben den pädophilen Sex-Moment mit einem Kind. Der
genau, am Ende muss man sagen, bei Morata braucht man immer noch so einen Tabubruch, zum
ja.
Beispiel das Seidenraupenzimmer endet mit einer Kannibalismus-Sequenz und hier ist es dann eben ja das Pädophile und möglicherweise noch Inzest, wir wissen nicht, ob das nur noch
ja.
dazu kommt, das ist auf jeden Fall eine Option, die so vage angedeutet wird, also es ist ja auch natürlich so vage, irgendwie so ödipal irgendwie vieles hier. Aber ja,
aber es ist
diese
dieses vage Grauen, was in einem so auf die Nerven geht die ganze Zeit bei diesem Roman. Also klar, das ist ein Diskursroman, es ist ein metaphernreicher Roman, aber ich hätte vielleicht auch gerne mal einen Satz klar auf den Tisch geknallt bekommen.
Ja, und die Sätze sind vielleicht auch einfach das Problem. Ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Roman sich jemals zu so einer gewissen Prägnanz aufschwingt. Und man könnte jetzt auch wieder sagen, das große Thema hier, das große Ziel, auf das die Menschen zusteuern, ist so eine Pragmatisierung von eigentlich allem, eine Entfernung von dem intensiven Leben aus der tatsächlichen Erfahrung. Also, um ein Beispiel zu nennen, Kinder werden von den Menschen eigentlich nur noch als Möglichkeit, die eigenen Gene weiterzugeben und später dann eigentlich nur noch als Alterssicherheit verbunden, als Werk, als Dienst an der Gemeinschaft und nicht etwas, das irgendwie so stark emotional aufgeladen ist, wie das bei Menschen heute tatsächlich passiert. Und das Buch findet einfach keinen Satz, der irgendwie Sachen so zusammenfasst, der irgendwie evokativ und lebendig ist, sondern da stehen dann selbst so Sachen. So, die Sachen sind auch immer so gefühlt so ausformuliert. Es ist so eine Transparenz dann irgendwann in der Sprache. Da steht dann also ein Satz, wie Waren in einer Fabrik zur Herstellung einheitlicher, pflegeleichter Menschen. Und da denke ich mir dann, ja, das ist das Ausformulieren deines Themas gerade. Oder da steht ein Satz wie, durch die Kontrolle, die wir über das Leben der Kinder ausüben, sind wir in der Lage, sie zu hervorragenden und fähigen menschlichen Ressourcen zu erziehen. Und gut, dann hat man vielleicht noch ein bisschen die Andeutung, da ist eben auch ein Staat, der irgendetwas ordnen will, ein Regime, das davon irgendwie profitiert. Aber diese politische Dimension ist weitestgehend abwesend. Also es ist immer so Small P Politics, das ist alles der Ausdruck von Politik in der individuellen Lebenserfahrung. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass tatsächlich greifbar wird, was heißt es denn? Was ist denn diese Intensität, die verloren geht, dass die irgendwie sprachlich eingefangen wird? Und stattdessen ist dann auch die Sprache, die angeboten wird, so gleich, also wenn die Poesie, die ja immer ein Ausdruck eines anderen, eines größeren, eines volleren Lebens ist, ein Ausdruck der Menschen, die mehr Farben auf dem Regenbogen haben wollen irgendwie, wenn die hier in dieser Sprache nichts aufbringen kann gegen diese Verwaltungswelt, dann muss ich sagen, also diese Art von Poesie hätte den Untergang hier durchaus verdient.
Man kann es natürlich verteidigen, dahingehend, dass Amane ja auch unsere Ich-Erzählerin ist und sicherlich wahrscheinlich über den Wortschatz verfügt auf der einen Seite einer Welt, in der offensichtlich auch keine Kunst mehr produziert wird, außerhalb von Angeboten für Kinder. Das heißt, dass der Wortschatz, ich will nicht sagen, auch irgendwo stehen geblieben ist, aber nur einen gewissen...
Man geht, glaube ich, einmal zusammen in so Galerien irgendwie, aber da wird auch nicht viel von berichtet, sondern man tut das, ohne dass das irgendwie auch nur ein Adjektiv wert wäre.
Genau, aber man hat so das Gefühl, die Produktion von Kunstwerken besteht vor allem aus Animes und Kinderbüchern, die man eben gelesen hat, bis man so Anfang Teenager war, wenn man sich da eben auch verliebt hat in die verschiedenen Charaktere. Charaktere. Und dann war es von ihm weitergegangen und hat diese Zweckgemeinschaften mit Ehepartnern geschlossen und darüber hinaus noch polyamore Konstrukte geschaffen. Das ist ja schon mal ein ganz spannender Gedanke, das vielleicht auch zu versuchen, in der Sprache seiner Protagonistin auszudrücken. Ein Beispiel, wo das für mich vielleicht ganz gut funktioniert hat, ist zum Beispiel The Perks of Being a Wallflower von Stephen Chbosky, wo ja Charlie, als er auf die Highschool kommt, auch noch einen eher geringen Wortschatz hat und dann eben immer mehr Bücher liest. Und man merkt auch wirklich, wie dieser Roman, der in Briefform geschrieben ist, sprachlich immer etwas raffinierter wird, je mehr Bücher er liest. Was ich einen total netten Gedanken fand. Das kann hier natürlich nicht passieren, aber vielleicht hätte die Sprache sich weiterentwickeln können, wenn der Ausbruch aus dem System passiert. Und dieser wirklich merkwürdig reflektieren, zusammenfassenden Passagen, das sind natürlich gute Gedanken oder Gedanken, die man sich selber machen kann, für uns als Leser, Leserin aber eher unbefriedigend. Was ich nämlich zum Beispiel als Idee ganz gut fand, also es ist ja ein sehr, sehr parataktischer Satzbau eigentlich, vor allem ja. Ist es eine Aneinanderreihung von Wörtern und da kommen dann manchmal so komische, nicht passende Wortbausteine rein. Da gerät sich dann sowas wie ein Doll in den Satzbau. Also auch so merkwürdig antiquierte Formulierungen oder da wird von Sexualität als Notdurft gesprochen. Das waren immer ganz kleine Momente, wo ich dann beim Roman dabei war. Und aber da möchte ich auch sagen, vielleicht ist das wirklich einer Übersetzung geschuldet. Vielleicht sind das Sachen, die in der Originalsprache alle sehr raffiniert sind oder sehr einem System folgen. Ja. Man kann nur vermuten.
Also, was mir aufgefallen ist, sagen wir auf so einer motivischen Ebene, Amane ist zusammengesetzt aus zwei japanischen Zeichen, das wird uns auch erklärt, nämlich die für Regen und Geräusch. Ja. Und immer wieder ist das Fließende, das Flüssige, die Körperflüssigkeit, aber auch ja. Der Regen, manchmal dann der Schnee, etwas, das auftritt. Also wenn, sagen wir haben ja, würde ich sagen, ganz oft in Romanen die Struktur, dass so der Kern eines Kapitels, sagen wir, die erzählerische Bewegung ist und Anfang und Ende sind dann fast pointenhaft, sind dann wie so Umschnitte im Kino oder sowas, sind dann so etwas poetischere Momente. Man schwingt sich dann noch auf zu etwas größeren sprachlichen Verrenkungen. Und wenn das hier passiert, in diesem Roman am Kapitel Anfang und am Kapitel Ende, dann ist es eigentlich fast immer das Wetter und dann ist es eigentlich fast immer ein Erzählen über Farben. Dann ist das irgendwie weiß durch den Schnee oder ist es grauer Regen, der irgendwie fällt oder hier und da ist dann noch ein einziges Mal was rot. Wir haben dann später auch diese Cleanrooms, die dann auch, wie du schon andeutest, zum Erfüllen der sexuellen Notdurft irgendwie gedacht sind. Also das ist sowas wie, keine Ahnung, bei Claire Denis haben wir doch auch einmal den Fuckroom zum Beispiel als Konzept. Aber das hier sieht, sagen wir, wesentlich sanitärer aus. Also Sexualität wie aufs Klo gehen auf jeden Fall. Aber das war auf jeden Fall der einzige Versuch, den ich gesehen habe, irgendwie noch sprachlich Akzente zu setzen, dass man hier und da eine Farbbeschreibung und eine Wetterbeschreibung haben. Und das fühlt sich für mich doch nun nach einem sehr beschränkten Instrumentarium an, oder?
Auf jeden Fall. Vor allem auch, weil ich nicht ganz durchgestiegen bin, wie eigentlich jetzt die Regeln der Welt zur Sexualität eigentlich lauten. Weil es gibt zwar später diese Cleanrooms und ja, das ist natürlich auch ein paar Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte nach dem Beginn des Romans, aber es gibt immer wieder so Diskussionen halt, wo dann Leute öffnen, sie hätten noch nie masturbiert oder sie wüssten auch gar nicht, was das ist. Und dann musste ich mich halt schon fragen, aber wofür gibt es diese Cleanrooms dann, wenn anscheinend Masturbation auch irgendwie verpönt ist? Also so ganz gut konstruiert fand ich die Welt eben leider auch nicht.
Nee, ich finde sie auch nicht wahnsinnig kohärent und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie so viele interessante Thesen formuliert. Also das Verschwinden der Sexualität ist ja nun ein regelmäßig auftretendes Motiv, würde ich sagen, sowohl in Romanen als auch allgemein so in den Feuilletons, oder? Also ich meine, gerade über Japan spricht man dann immer wieder über die Statistiken, die sagen, hier ist es wieder ein bestimmtes Alterssegment, wo 50% der Leute auch gar keine Beziehung haben wollen. Und dann geht es um Hikikomori, das ist ja auch ein Thema, das bei ihr immer wieder auftritt. Und dann haben wir Konzepte wie den Incel und den Wollcel und alles auch Sachen, die in ihrem Werk immer so anklingen. Aber ich habe nie das Gefühl, dass dem hier so eine neue, interessante Dimension gegeben worden ist. Ich musste ein bisschen denken an einen Roman, der noch mal 10 Jahre älter ist, nämlich Die Möglichkeit einer Insel, La Possibilité d'une Île von Michel Houellebecq, weil dort haben wir ja eine Art Zweiteilung der Menschheit in der Zukunft. Die Menschen sind größtenteils ausgestorben, weil sie unfähig sind zu lieben. Sie reproduzieren sich nicht mehr, aber dann gibt es noch Neomenschen und dann gibt es eben so Wilde, die da eben So, also die Menschheit, die zweigeteilt ist, in einerseits so Wilde, die einfach irgendwie ihren Trieben folgen, und dann so einer höheren, einer sublimierteren Form der Menschen, die einfach sich durch Klonen, also auch auf ähnliche Weise dann irgendwie fortpflanzen, die aber immer weniger menschlich werden, die auf ähnliche Weise wie hier im Roman die Menschlichkeit ausgetrieben bekommen, Neomenschen und solche Dinge. Und ich habe das Gefühl, das war schon eine viel interessantere Konstellation, weil Houellebecq tatsächlich die Versprechen und die Abgründe der Sexualität in diesem Roman eben auch erzählt. In der ersten Zeitebene, in der Gegenwartsebene, gibt es da ganz viele Erfahrungen, positiver als auch negativer Natur, und dieser ewig drängende Stachel des Sexuellen bekommt dort irgendwie natürlich eine irgendwie zynische, eine irgendwie auch manchmal ein bisschen eklige, natürlich ganz offenkundig oft frauenfeindliche Dimension, aber dort habe ich den Kontrast wahrgenommen. Ich verstehe, was verloren geht, ich verstehe auch, was gerettet ist, wenn der Mensch sich davon löst, aber ich habe das Gefühl, wir spielen mit offenen Karten. Und bei Murata hatte ich jetzt hier im Gegensatz zu anderen Romanen das Gefühl, es dringt nie zum Wesentlichen durch. Es ist eigentlich eine Welt, in der das schon passiert ist, in der also eigentlich kein Austausch mehr über die Verlusterfahrung irgendwie stattfinden kann. Und das fand ich einfach unbefriedigend.
Ja, da bin ich bei dir. Ich musste auch so ein bisschen an Elementarteilchen
denken, genau.
Um an einen anderen Houellebecq-Roman hier zu
erwähnen. Ich wollte gerade sagen, dieses Klon- und Sexualität-Thema ist ja bei Houellebecq immer wieder
aufgekommen. Das ist ja ein Thema bei ihm, genau. Und da ist ja die böse Pointe des Romanes, dass eben Michelle, die Forscherfigur, eben am Ende praktisch die biologische Klonung ermöglicht oder halt die unsexualisierte Fortpflanzung ermöglicht, was der Roman auch so ein bisschen, sag ich mal, als eine Art Abgesang, als eine Art Apokalypse präsentiert. Aber du hast
auch
schon recht.
Auch wieder diese Zweiteilung, die beiden Brüder, die vielleicht auch so ein bisschen für eine Hinwendung zum Leben und eine Abwendung vom Leben, ein Hinwenden zur Sexualität und eine Abwendung davon irgendwie stehen. Also alle diese Geschichten sind immer getrennt von so einer merkwürdigen Zweiteilung, die, finde ich, hier einfach bei Murata nicht so richtig funktioniert.
Genau, und es hätte ja noch sein können, sag ich mal, dass, wenn hier tatsächlich körperlicher, penetrativer Sex gehabt wird, dass das auch irgendwie Spaß macht. Also ich sag so, der Romantext möchte uns das verkaufen, als dass Amane dabei wirklich Spaß hätte, aber es bleibt eben auch bei dem von dir angesprochenen Flüssigkeiten-Austausch. Und so schildert der Roman das dann eben auch. Zwar wird Amane an zwei, drei Stellen sagen, oh, das fühlt sich so an, als würde einen jemand unendlich kitzeln in meinem Bauch, aber da fühlt man nichts. Und ich bin gerade selber sehr überrascht davon, dass ich von einem Roman verlange, dass ich da etwas fühlen möchte, weil ich ja sonst auch großer Fan, sag ich mal, des Distanzierten oder des vorsichtigen Erzählens bin. Aber das hier ist, fürchte ich, leider vor allem eine ganz interessante Idee, die nicht wirklich 280 Seiten trägt. Das wäre sicherlich eine sehr interessante Novelle geworden, wenn man eben nur in der Experimenterstadt gespielt hätte, sich da vielleicht als Leser, Leserin auch selber so ein bisschen die Welt detektivisch zusammenbauen könnte. So bleibt es halt eine Ansammlung von Themen, die vor 10 Jahren sicherlich sehr weit gedacht haben, heute sehr, sehr topical sind. Also etwas gewinnen tut man daraus leider nicht.
Ich muss auch sagen, der größte Erfolg für mich von Murata bei Die Ladenhüterin war so eine maximale Verdichtung. Das ist ja ein Roman, der, ich glaube, so 150, 60 Seiten irgendwie hatte.
Das Hörbuch ist 3 Stunden 40 Minuten lang. Also da kann man schon sehen, wie kurz das ist.
Wirklich sehr knapp. Und ich hatte das Gefühl, da ist wirklich jedes Wort wie ein Gegenstand in den Supermarktregalen platziert worden. Es ist auch kein Wort fehl am Platz, es ist kein Wort zu viel. Und jetzt sind hier gerade einmal 100 Seiten zusätzlich und alles fühlt sich breiig und zerdehnt und gleichförmig und schleifenhaft an. Und ich habe auch wirklich, wie du beschreibst, das Gefühl, man hätte sich hier auf die wesentlichen Thesen, auf die wesentlichen Konzepte einfach verdichten können. Und dann hätte man auch wahrscheinlich in dieser Sprache etwas Bemerkenswertes geschaffen. Hier geht aber, würde ich sagen, das Abtöten, der Verlust von Sinnlichkeit nicht mit einer analytischen Präzision, mit einer analytischen Schärfe einher, sondern es bleibt halt einfach so merkwürdig breich. Der Roman kommt nie ganz zu seinen Konzepten durch eigentlich. Er kommt nie wirklich zu den Thesen. Er kommt nie wirklich ins Denken, aber er kommt auch nicht ins Fühlen. Also ist da einfach so eine graue, amorphe Masse, die so an einem vorbeizieht. Also je länger ich darüber schreibe, desto frustrierter bin ich auch irgendwie damit. Es ist, ich wünschte einfach, er hätte noch irgendwie was anderes gefunden, aber gehen wir doch mal dann vielleicht zumindest zu dem Versuch des Ausbruchs, zur großen Transformation am Ende, denn am Ende ist ja die Konstellation so, unsere Protagonistin wird schwanger, verliert aber ihr Kind, während ihr Ehemann das Kind austrägt. Tatsächlich. Er ist dann auch jemand, der mit diesem System konform geht. Ein Mitläufer, wie du schon gesagt hast, der auch irgendwann dann zunehmend in Distanz zu gerät. Sie hatten sich ja unter der Behauptung falscher Tatsachen in die Stadt geschlichen. Sie wären getrennt. Das muss man in dieser Stadt Experimenter sein. Sie waren aber eigentlich noch zusammen und sie leben sich dann aber auch auseinander. Und das heißt, am Ende ist hier ein, sagen wir, Systemgewinner, der von allen gelobt und anerkannt wird, der viel Schulterklopfen dafür erhält, dass er jetzt als Mann eben dieses Kind geboren hat. Und auf der anderen Seite ist da diese Systemverliererin, will ich sie jetzt mal nennen, die dann kurzerhand zu einem dieser vielen städtischen Kinder geht und sagt, komm, wir machen das jetzt wie früher. Wir schlafen miteinander. Und dann wird in der Sprache erzählt, im Nebenzimmer wäre so irgendwie ein tierisches Geräusch, aber vielleicht ist es auch hier drüben. Das heißt, es ist so ein Moment des Verschmelzen, ein Wiederkehren des Vorzivilisatorischen, des Animalischen. Die Triebe brechen sich hinter all diesen glatten, weißen Fassaden dann doch noch ihren Weg. Wie bist du mit diesem Moment umgegangen? Hat das für dich noch irgendwas gerettet? Hat das irgendwas reperspektiviert oder so? Also, die Antwort ist nein, aber erzähl doch mal.
Leider nicht, also weil auch diese Idee des Nebenzimmers für mich vollkommen aus dem Nichts kam. Ja. Und ich das Gefühl hatte, dass das wäre sicherlich in einem anderen Roman mehr Thema geworden. Da hätte es vielleicht irgendwie eine Art Rebellion gegeben, also so eine Art Birth Rebellion oder sowas von Leuten, die versuchen tatsächlich Kinder zu bekommen. Ich fand es wirklich ein bisschen peinlich. Also vor allem, ich fand diesen Tabubruch auch wirklich offensichtlich als Tabu inszeniert am Ende des Romanes. Wie, wenn du mir jetzt sagst, dass das immer so ist bei Murata, also dass es am Ende immer noch mal die Punchline geben muss, das passt ja ehrlich gesagt auch wieder zur Novelle. Dass der große Moment am Ende kommt. Aber ich dachte mir beim ersten Lesen wirklich, ach nee, das machst du jetzt nicht wirklich. Und nicht auf so einer Schockebene, sondern nur auf so einer... Es ist schon irgendwie schwierig, wenn man durch Schock nach Aufmerksamkeit ringen muss und der Schock dann nicht mal so wirklich funktioniert.
Ja, ich habe mich gefragt, ist Murata eigentlich eine Genre-Literatin? Ist das jemand, der Sci-Fi und Horrorgeschichten schreibt? Wenn man ehrlich ist, das ist auf jeden Fall ein großes Element, aber ja. Sie ist nie so ganz anschlussfähig an diese moderne Bewegung von Horror- und Science-Fiction-Romanen, die dort draußen stattfinden, weil sie so wenig mit den Konventionen arbeitet, sondern weil das so... sagen wir so, begrenzt ist oft so auf so ein letztes Drittel. Natürlich haben wir so eine kollektive Zuspitzung auf alles. So alles in diesen Büchern richtet sich, sehnt sich eigentlich schon nach dem großen Umbruch. Gerade in ihren Stories, in ihren Kurzgeschichten habe ich das so erlebt. Aber während das manchmal tatsächlich noch irgendwie einen gewissen Effekt hat, oder sagen wir es mal so, ich finde ja gerade Schocksachen können ja auch absurd unterhaltsam sein, oder? Also ich meine, Splatter-Filme und auch Splatter-Romane, da lacht man ja manchmal über die Absurdität. Wenn ich Peter Jackson gucke, dann lache ich darüber, wie da die Gedärme spritzen oder sowas, weil es sowas Groteskes hat, weil es eigentlich Slapstick ist. Es gibt immer so eine Verbindung zwischen Gore und Slapstick irgendwie. Und das habe ich ihr bei ihr auch manchmal. Also es gibt in Earthlings, also in das Seidenraupenzimmer, ganz furchtbarer deutscher Titel, so einen Moment, wo dann auf einmal jemand sagt sowas wie, ich glaube, ich möchte mit meinem Onkel schlafen oder sowas. Und das ist so absurd als Schockmoment, so absurd als Moment, der alles aufbricht, dass man darüber lacht und dass dadurch ein gewisser Effekt erzielt. Aber hier hatte ich das eben nicht. Ich finde, das fügt sich einfach zu sehr in diese graue, nivellierte Durchschnittswelt an. Also selbst die Schocks, selbst die Explosion, selbst das narrative Umkehren der bestehenden Logik irgendwie fühlt sich eigentlich schon eingehegt an, fühlt sich irgendwie zu vertraut und zu erwartbar an. Also das war einfach, ich habe damit die ganze Zeit gerechnet, dass noch irgendwas passiert und dann kam es und es war mir ein bisschen zu wenig. Ich hätte mir irgendwas Radikaleres, Größeres irgendwie gewünscht, aber eigentlich gab es ja nicht mehr viel Pfade, oder? Ich meine, der Roman hätte mit der Eingliederung enden können, wie viele Dystopien, oder mit der Rebellion oder mit dem Tod, mit dem Scheitern eines Menschen in einem System. Und hier ist halt diese Art von rebellischem Akt und ja, es war mir wirklich super egal.
Ja, und da kreisten wir ja auch schon so ein bisschen drum, uns wird halt hier nicht genug eine Gegenposition aufgemacht, also dass man das Gefühl hat, dass diese Welt auch wirklich untergehen sollte. Also ich glaube, Murata vertraut auch darauf, dass wir das eben als Leserin natürlich lesen, natürlich tun wir es, weil tun wir es auch als Hörbuch, wer weiß das schon. Und aber eben sagen, oh nein, das geht aber doch so nicht. Also Liebes, also Intimität ist doch was ganz Tolles und Sex ist doch auch was ganz Tolles. Und das darf doch gar nicht sein. Also du musst praktisch schon a priori diese Welt ablehnen, wenn du das Buch aufschlägst. Weil das Buch, der Roman an sich vermittelt dir keinen Grund, warum du das tun solltest. Bis auf eben Amane, die in diesem System nicht glücklich ist. Aber schon von Anfang an ja auch als Außenseiterin positioniert wird, indem ihre Mutter sagt, ja, tut mir voll leid, dass du tatsächlich natürlich geboren bist. Da bist du jetzt ein Leben lang von gezeichnet, sorry. Und ja, es fehlt eine Rebellion, es fehlt irgendwie eine Gruppe von unzufriedenen Leuten oder eben tatsächlich als Pointe wirklich die Übergliederung von ihr ins System.
Mhm. Ja, also die Ladenhüterin war dicht und wütend und das hier ist wahnsinnig laboriert und ohne Podcast hätte ich das ziemlich sicher nicht zu Ende gelesen. Ich habe hier schon gelegentlich über Neoromantiker gelästert und würde das auch weiterhin tun. Ich glaube, das sind schon auch im großen Teil eine ganze Menge Opfer, aber also ein bisschen mehr Sturm und Drang, ein bisschen mehr Vitalität, ein bisschen mehr Hinwendung zum Leben und ein bisschen mehr von mir aus auch so Nietzscheanisches irgendwie, das darf die Literatur der Gegenwart auch gerne haben. Also ja, also wenn das, was mir hier geboten wird oder bei Leif Rand oder so alles ist, dann sperrt mich gern in, hat diese Welt hier irgendwie überhaupt, das finde ich ganz seltsam, diese Welt hat hier nicht so ein richtig greifbares Strafsystem, oder? Da ist keine mächtige Kontrollinstanz. Die Dystopie ist ja eigentlich vor allen Dingen durch die Sanktionierung des Individuums irgendwie in der Regel besonders greifbar gemacht. Also die Bewegung an den Ketten, das Rappeln an den Ketten ist super wichtig für die Dystopie und hier fehlt irgendwie der äußere Zwang doch in weiten Teilen. Oder das ist alles sehr implizit und ich meine, das kann man jetzt interessant finden und sagen, ja, okay, die Macht ist klüger geworden, die Macht drängt eben in die individuellen Erfahrungsräume und in die Konventionen, ja, die gesellschaftlichen Zwänge und das Zwischenmenschliche. Aber ich glaube, das hätte schon sehr profitiert, wenn es noch irgendwie eine andere Fallhöhe gegeben hätte, wenn hier und da doch noch ein bisschen
die Sexpolizei unterwegs ist.
Genau so, die Big Brother Sexpolizei, wieso nicht? Weißt du, allein dafür, dass ich dann mir irgendwie so ein Fake-Ausweis von der Sexpolizei machen kann oder sowas und ja, das es für extrem unangenehme Gags machen kann, naja, wer weiß, vielleicht lassen wir das
es
besser.
Es gibt einen ganz, finde ich, interessanten Gedanken in diesem Roman, den ich gerne etwas weiter verfolgt haben würde, wo ich das Gefühl hatte, der sagt mir ein bisschen was über meine Gegenwart. Da gibt es nämlich einmal den Punkt, in dem Amane darüber philosophiert, ob eigentlich die Masturbation zu Cartoon-Figuren damals okay war. Also der Lapis heißt ihr erster Freund aus einem Anime und sich so ein bisschen fragt, war das nicht eigentlich irgendwie eine Vergewaltigung? Habe ich Lapis nicht beschmutzt durch meine sexuellen Fantasien? Also das ist natürlich ein Gedanke, den kennen wir auch aus unserer Welt. Wir kennen die Regel Nummer 34, wenn es existiert, gibt es Pornos davon. Und so grundsätzlich die Frage zu stellen, halt auch so ein bisschen nach geistigem Eigentum und auch irgendwie nach der Selbstbestimmung von fiktiven Wesen, finde ich spannend. Auch in einer Zeit, in der immer mehr Menschen tatsächlich sogar eine romantische Beziehung. Eine romantische Beziehung mit ChatGPT oder anderen Chatbots eingehen, Namen für die finden und sich das tatsächlich auch als romantische Beziehung bezeichnen, ist das sicher was, wo wir in Zukunft Gedanken drüber machen müssten. Das waren zumindest ein, zwei Sätze in diesem Roman, die ich als Gedankenexperiment ganz interessant fand. Ich hätte mir nur gewünscht, dass es auch irgendwo hinführt.
Ja, ich habe auch gedacht, das wäre eigentlich eine interessante eigene Kurzgeschichte, so ein bisschen parallel zu dieser Frage, können wir in Gedichten leben, wie weit funktioniert Eskapismus, wie weit funktioniert der literarische Weltfluchtgedanke und wo stößt er an seine Grenzen und wie viel Kontrolle dürfen wir über Fiktion haben, also das ist ja auch sicher ein Fanfiction-Diskurs, ist das Ermächtigung oder ist das vielleicht auch die Unfähigkeit, dass andere in der Literatur zu ertragen, müssen wir es immer als Verlängerung von uns selbst umdeuten, können wir es nur über bestimmte Identitätsaspekte von uns selbst irgendwie greifen. Das finde ich alles theoretisch interessante Themen, die einfach nicht vorkommen. Das andere, also diesen Grundgag, dass Ehe ja ein Verwandtschaftsverhältnis ist und dass es dadurch Inzest ist, wenn man da miteinander schläft, das ist irgendwie eine Pointe, die ganz okay ist, aber das war mir einfach zu wenig. Insgesamt würde ich persönlich von diesem Roman abraten.
Ja, das geht mir leider ähnlich. Es gibt ja dieses neue Format der D-Halls auf TikTok, wo Leute ihre Bücherregale aussortieren, und ich glaube, die schwindende Welt wird ihren Weg in eine örtliche Bücherei oder zu einem Oxfam-Shop oder so finden.
Finn, vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.